Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen und welcome back zum Update. Die Winterpause ist vorbei. Wir melden uns zurück mit Folge 45 und es geht um ein Thema, was wir hier und da auch schon in den letzten Jahren behandelt haben, weil es die IT einfach nicht loslässt. Es geht um NIS 2 und die Folge steht unter dem Titel Quo Vadis NIS 2. Ich darf jemanden begrüßen, der noch nie zu Gast war, und zwar meinen lieben Kollegen Andreas Holznagel. Moin Andreas und herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, Wolf. Danke für die Einladung.
Du hast ja eben schon gesagt, du warst ja schon mal dabei bei Julius und Marcel, als wir gemeinsam mit unserem Kunden Schüko zusammensaßen und da mal eine Aufnahme gemacht haben. Ne? Das ist aber schon ein bisschen was her. Ich weiß gerade selber nicht mehr, wann es war. Weißt du es noch?
Aus dem Kopf auch nicht, aber es könnte auch bestimmt 2 Jahre her sein, wenn nicht sogar länger.
Wir können nochmal die Folge in den Shownotes markieren für die Menschen, die es interessiert. Aber erstmal meine Frage an dich, Andreas. Ich habe schon gesagt, wir wollen über NIS 2 sprechen. Warum bist du denn der richtige Ansprechpartner für NIS 2?
Ja, das ist, finde ich, eine gute Frage, Ulf, besonders wenn man sie dann selber beantworten soll, warum man denn der Richtige ist. Ich würde sagen, ich habe über 20 Jahre Erfahrung in der IT-Beratung im Unternehmenskontext und bin bei PCO seit einigen Jahren verantwortlich für die Consulting-Services. Und wir in den Consulting-Services, wir beraten Unternehmen unter anderem zu Informationssicherheit, zu Business-Continuity-Management sowie zu IT- und OT-Security. Und ja, all diese Themen spielen bei NIS 2 eine Rolle. Von daher, glaube ich, kann ich die eine oder andere gute Antwort sicherlich dazu liefern.
Bin ich gespannt. Ich mache nochmal so einen kleinen Einstieg für die Hörer und Hörerinnen. Am 6. Dezember, also Ende letzten Jahres, ist in Deutschland das NIS 2 Umsetzungsgesetz offiziell in Kraft getreten. Damit wurde die europäische NIS 2 Richtlinie nach über einem Jahr Verzögerung in deutsches Recht überführt und im BSI-Gesetz verankert. Die Richtlinie bleibt ein zentrales Thema für IT-Verantwortliche und soll am Ende des Tages, wenn man einen Strich drunter macht, Europa sicherer machen. Ich möchte mit dir jetzt vielleicht zum Start erstmal besprechen, was bedeutet das denn dann jetzt konkret für Unternehmen, diese Verankerung im deutschen Gesetz?
Ja, erstmal will ich vielleicht nochmal aufgreifen, dass du gesagt hast, es ist ein zentrales Thema für IT-Verantwortliche.
Ja.
Das finde ich deswegen ganz spannend, weil in der Praxis würde ich dir absolut zustimmen. In der Praxis ist es so, es sind meistens die IT-Abteilungen, die IT-Verantwortlichen, die dieses Compliance-Thema betrachten und treiben. Mhm. Wenn man sich aber halt die NIS 2-Richtlinie und gerade dann natürlich auch die Gesetzgebung in Deutschland anschaut, dann sind die von NIS 2 betroffenen Unternehmen, sind dort die Geschäftsleitungen, die Geschäftsführung ganz klar in die Verantwortung genommen, die Maßnahmen in den Unternehmen umzusetzen. Und so wird es halt nicht zu einem reinen IT-Thema, sondern es wird ganz klar zu einem Management-Thema mit sehr vielen Aspekten auch aus dem Business und aus der Organisation und verlässt damit halt auch die IT.
Okay, also nichts, wo der Geschäftsführer sagen kann, IT-Leiter, kümmere dich mal, sondern er selber auch wirklich in der Verantwortung ist.
Genau, absolut. Und jetzt hast du gefragt, ja, was bedeutet das konkret? Vereinfacht gesagt, das Erste ist natürlich, ich muss für mich die Betroffenheit klären.
Ja.
Also die Unternehmen, viele haben es mittlerweile ja auch schon gemacht, muss man natürlich ganz klar sagen, aber die Unternehmen, die sich noch nicht weiter damit beschäftigt haben, sollten für sich einmal klären, bin ich betroffen, wenn ich eine Unternehmensgruppe bin oder eine Holdingstruktur oder ähnliches, wer von mir so gesehen ist, an Gesellschaften ist betroffen, dass ich das mir entsprechend anschaue. Da gibt es gute Hilfestellungen vom BSI, so eine Betroffenheitsprüfung. Die schafft allerdings nur so eine Ersteinschätzung. Auch wir als PCO können Unternehmen natürlich helfen, eine Ersteinschätzung zu machen. Bin ich betroffen, ja oder nein? Eine rechtsverbindliche Aussage bekomme ich letzten Endes eigentlich nur, wenn ich das dann mit Hilfe einer Rechtsberatung wirklich rechtlich prüfen lasse in der Form.
Okay.
Wenn ich betroffen bin, wenn ich das jetzt schon weiß oder wenn die Prüfung das ergibt, dann ist der nächste Schritt, ich muss mich registrieren. Ja, das Gesetz sieht nicht vor, dass eine Behörde auf mich zukommt und sagt, du bist betroffen, du musst jetzt was machen, sondern ich muss mich selbst prüfen und ich muss mich dann beim BSI in einem Portal registrieren. Übrigens, das Gesetz ist am 6. Dezember schon in Kraft getreten. Das heißt, es gilt eine 3-monatige Frist für die Registrierung. Der 6.3. also ist da so gesehen, dass der nächste Stichtag, an dem halt die Unternehmen sich registriert haben müssen, wenn sie unter die Gesetzgebung fallen.
Okay. NIS 2 betrifft ja nicht nur große Konzerne, sondern auch viele Mittelständler. Was würdest du sagen, wie groß ist die Lücke zwischen den Vorgaben von NIS 2 und dem, was aktuell bereits schon umgesetzt wird?
Also die Lücke ist auf jeden Fall deutlich spürbar, gerade bei den mittelständischen Unternehmen. Viele von den Unternehmen, von unseren Kunden, haben eine ganze Menge technischer Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Sei es jetzt Multifaktor-Authentifizierung, sei es Endpoint Detection and Response, EDR, oder sei es Backups natürlich. Ich kenne kein Unternehmen, was so gesehen keine Backups von seinem System macht. Das sind alles Dinge, die sind etabliert und umgesetzt. Aber NIS 2 fordert natürlich deutlich mehr. Gerade im Bereich von organisatorischen Maßnahmen sind die meisten mittelständischen Unternehmen noch sehr, haben sehr viel Nachholbedarf, nenne ich es mal. Wenn ich zum Beispiel an Risikomanagement denke, also daran, dass ich Risiken ganz klar erkenne, dokumentiere und auch Maßnahmen dahinter beschreibe, also Risikoentscheidungen nachher habe. Wenn ich es um Notfallmanagement, um Meldeprozesse geht, dann sind das alles Dinge, die halt bei den meisten mittelständischen Unternehmen noch Nachholbedarf haben und die angegangen werden müssen. Man könnte so vielleicht den einen oder anderen Gap mal so ein bisschen beschreiben. So ein typischer Gap ist zum Beispiel mit Unternehmen, mit denen wir sprechen, die dann sagen, ja, für so einen Cybervorfall, also in dem Schlagwort Incident Response, ich glaube, ich weiß dann schon, wie wir hier organisiert sein müssen, wen ich dafür brauche. Das ist so quasi als Idee gibt es das Ganze schon. Und das entspricht sicherlich auch der Wahrheit, dass es vorhanden ist. Aber klar definierte Rollen, klar definierte Abläufe, eine vorbereitete Kommunikation, das alles definiert, dokumentiert und auch mal geübt. Ja, also wirklich mal eine Notfallübung durchgespielt. Das haben eigentlich die wenigsten Unternehmen gemacht. Oder ein anderes Beispiel, wenn es vielleicht um Backups geht, dann haben die meisten Unternehmen ihre Backups machen, die permanent prüfen auch, ob gesichert wurde, aber wirkliche Restore-Tests zum Beispiel, also ob ich die Backups auch wiederherstellen kann und ob die Restore-Zeiten dafür ausreichend sind, was ich später brauche und ob das Backup auch nachher genutzt werden kann. Das machen letzten Endes auch wieder die wenigsten Unternehmen und setzen sich so konkret im Prinzip damit auseinander. Das heißt, da sieht man wieder Technik quasi vorhanden, Backup und Restore möglich, aber die organisatorischen Aspekte sind dann häufig noch nicht weiter betrachtet.
Also, dass dann häufig in der Theorie die Dinge gut vorbereitet sind, aber die Praxis nicht wirklich mal getestet wurde, um den Ernstfall zu simulieren, ist eine häufige Lücke, die du siehst.
Genau, oder halt, dass es technisch schon gut vorbereitet ist, aber gerade der organisatorische Rahmen drumherum, das Prozessuale, noch komplett fehlt.
Okay.
Und ehrlicherweise bei den mittelständischen Unternehmen fehlt eigentlich überall auch die Dokumentation. Okay. Und das fordert NIS 2 ja auch. Wir hatten vorhin das, was heißt das konkret? Als Unternehmen muss ich meine ganzen Maßnahmen dokumentieren. Ich muss Nachweise erstellen, die ich halt im Fall der Fälle so gesehen dann auch dem BSI zur Verfügung stellen kann.
Okay. Ist es denn überhaupt realistisch, dass Unternehmen zukünftig wirklich alle Vorgaben der NIS 2-Richtlinie einhalten können? Oder ist es eher ein möglichst nah an die 100% herankommen?
Also realistisch würde ich sagen, ist es in dem Sinne, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ja.
Wenn man jetzt NIS 2 nicht als ein Projekt betrachtet, wo man sagt, so, Projekt hat Startdatum heute und soll bis Ende des Jahres fertig sein, sondern wenn ich das Ganze als ein kontinuierliches Programm für Risikominimierung vielleicht betrachte.
Ja.
Da sind eine ganze Menge Aspekte in NIS 2 sind ja drin, die mein Sicherheitsniveau entsprechend erhöhen. Und wenn ich das natürlich betrachte und schrittweise angehe, dann glaube ich, ist es realistisch, dass ich die geforderten Maßnahmen und Pflichten auch umsetzen kann. Aber sicherlich nicht innerhalb kürzester Zeit, also quasi ich werde sofort alles erfüllen können, sondern eher ein schrittweiser Aufbau von den notwendigen Sicherheits- und Compliance-Strukturen. Auch gerade Compliance, das spielt dann ja dort mit eine Rolle. Wichtig finde ich vielleicht, NIS 2 klingt immer so, natürlich hat das eine gewisse Komplexität und eine gewisse Menge an Themen.
Ja.
Letzten Endes geht es aus meiner Sicht aber gerade um Mindeststandards, die eigentlich umgesetzt werden sollen, und zwar bei den betroffenen Unternehmen in der Wirtschaft. Es geht hier nicht um, meines Erachtens, um so Magie oder so, wo man denkt, das sind jetzt neue Dinge, die kann ich gar nicht umsetzen. Ich würde sagen, das sind alles realistische Dinge, die ich umsetzen kann, aber sicherlich nicht alles auf einmal, sondern schrittweise mit einem guten Fahrplan.
Also NIS 2 ist die Pflicht, nicht die Kür, kann man das so sagen?
Ja, also es geht auf jeden Fall noch einiges auch darüber hinaus, um natürlich mein Sicherheitsniveau noch deutlich höher zu setzen.
Okay. Ja. Du hast Compliance jetzt schon angesprochen eben. Ist die Umsetzung in den Unternehmen, wie beobachtest du das, ist das mehr Qualitäts- oder mehr Compliance getrieben?
Gut, vereinfacht gesagt, aktuell glaube ich, auch wie wir über das Thema sprechen, ganz klar Compliance getrieben.
Ja.
Also der regulatorische Druck, so gesehen durch die Gesetzgebung, ist bei den Unternehmen der Haupttreiber, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist aber so gesehen erstmal nicht schlimm. Ich fände es nur richtig gut, wenn die Unternehmen mit im Zuge der Umsetzung für sich erkennen, dass eine gute und eine robuste Cybersicherheit, also eine Verbindung aus technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen,
ja,
dass das halt meine Lieferfähigkeit des Unternehmens, meine Reputation, meine Wettbewerbsfähigkeit, also in Summe die Widerstandsfähigkeit meines Unternehmens eigentlich stärkt. Und dann würde ich sagen, kann sich daraus ja ganz klar ein Qualitätsvorteil ergeben, den ich entsprechend ja auch für mich als Unternehmen nutzbar mache und spiele. Denn ich finde, eins ist ja klar, Cybervorfälle in den Unternehmen und übrigens auch in den Lieferketten, also nicht nur immer direkt bei mir im Unternehmen, sondern vielleicht auch in meiner Lieferkette, die passieren ja tagtäglich. Und diese Ausfälle, die kosten immer sofort Geld und die kosten auch Vertrauen. Und von daher würde ich sagen, ist es gut, wenn wir irgendwann von diesem Compliance-getriebenen eher in ein Qualitätsmerkmal eigentlich damit kommen.
Weil sich dadurch auch am Ende des Tages ein echter Wettbewerbsvorteil ergeben kann.
Absolut.
Okay. Ich habe es eben in meiner Einleitung gesagt, das drüberliegende Ziel bei NIS2 ist ja, dass die Cybersicherheit in Europa gestärkt wird. Aber wohin führt das deiner Meinung nach, wenn jedes Land auch irgendwie am Ende des Tages eine eigene Interpretation dessen liefert? Kann es dann diesem Ziel folgen oder?
Also das eine, also gibt es ja so gesehen mit der Frage ja auch schon mit.
Ne? Ja.
Die EU-Richtlinie, die NIS2-Richtlinie gilt EU-weit. Muss, weil sie eine Richtlinie ist, aber halt in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. Und dann führt es natürlich zu unterschiedlichen Interpretationen und führt auch zu gegebenenfalls unterschiedlichen Anforderungen.
Mhm.
Die Herausforderung liegt natürlich darin, dass es für die Unternehmen, die international, europaweit tätig sind, für die erhöht ist natürlich die Komplexität. Sie müssen sich ja mit mehreren Gesetzgebungen auseinandersetzen in den jeweiligen Ländern, in denen sie aktiv sind. Und das führt dadurch natürlich auch zu mehr Aufwand. Das ist sicherlich der nicht so schöne Aspekt darunter.
Mhm.
Entscheidend wird hier sicherlich sein, wie stark die einzelnen nationalen Auslegungen tatsächlich, ich sag mal, von der Richtlinie die Anforderungen noch erweitern. Weil die EU-Richtlinie setzt ganz klar die Mindeststandards. Darunter darf eigentlich nichts in den nationalen Gesetzen so gesehen stehen.
Ja.
Aber es kann natürlich darüber hinaus noch weitergegangen werden. So kann es zum Beispiel im Bereich der Registrierung oder in den geforderten Umsetzungsmaßnahmen natürlich Unterschiede geben. In einem Mitgliedsland ist es zum Beispiel so, da ist die Gesetzgebung schon umgesetzt und da wird zum Beispiel ganz klar ein ISMS gesetzlich gefordert, dass die Unternehmen ein ISMS implementieren. Das ist zum Beispiel in der EU-Richtlinie, steht das da nirgendwo und auch okay. In der deutschen Gesetzgebung spielt das keine Rolle, aber in dem Mitgliedsland spielt es damit eine Rolle und da muss ich mich als Unternehmen natürlich damit auseinandersetzen.
Okay. Du hast eben schon gesagt, Cyberangriffe nehmen natürlich weiterhin stetig zu. Wenn jetzt es trotz NIS2 einen Cyberangriff gibt, wer trägt am Ende die Verantwortung? Sind es die Unternehmen, die betroffen sind? Sind es die Behörden? Ist es der Gesetzgeber? Sind es alle drei? Wer trägt die Verantwortung?
Erstmal ganz klar, die Verantwortung trägt das Unternehmen selbst.
Ja.
Wobei ich hier auch ganz klar klarstellen möchte, ein erfolgreicher Angriff auf ein Unternehmen heißt ja nicht automatisch schuldhaft.
Definitiv.
Hat jemand irgendwo seine Maßnahmen nicht im Griff oder nicht richtig im Vorfeld sich geschützt oder vorbereitet.
Mhm.
Ein Cyberangriff und ein Cybervorfall kann jedes Unternehmen treffen. Egal, wie viele Maßnahmen ich ergriffen habe, eine 100%ige Sicherheit wird es nicht geben. NIS2 definiert aber ganz klar, dass die Unternehmen die Hauptverantwortung tragen und wie wir es eingangs auch hatten, ganz explizit die Geschäftsleitungen halt in der Verantwortung sind, die Maßnahmen im Unternehmen umzusetzen. Und wenn man es zusammenfassen würde, ich sag mal, der Gesetzgeber gibt den gesetzlichen Rahmen. Mehr macht er so gesehen ja gar nicht. Ja? Und wenn man mal die Behörden nehmen, wie das BSI, das hat natürlich eine Aufsicht inne. Das gibt sicherlich Unterstützung, Guidance. Ja? Das wird Meldungen, die eingehen, verarbeiten, wird ein Lagebild zusammensetzen. Aber die Behörden des BSI werden eher unterstützen. Sie betreiben ja nicht mein individuelles Cybersecurity-Programm, was ich bei mir im Unternehmen umsetze. Das müssen die Unternehmen machen, dafür sind sie verantwortlich, sich um Prävention, Detektion, um Reaktion und Business Continuity zu kümmern. Von daher klare Antwort, Verantwortung bleibt in den Unternehmen.
Okay, lass uns nochmal zum Ende einen kleinen Ausblick wagen. Du hast eben schon gesagt, NIS2 ist umsetzbar. Problem ist so ein bisschen, was geht man als erstes an? Und vielleicht könntest du den Zuhörenden nochmal so ein Takeaway oder Takeaways mitgeben. Welche drei Themen sind die deiner Meinung nach von den Unternehmen als erstes angepackt werden sollen, wenn man sich jetzt mit NIS2 auseinandersetzt?
Da es eine ganze Menge Themen natürlich so gesehen sind, die ich umsetzen muss und es auch mal ein bisschen darauf ankommt, was ich im Unternehmen schon implementiert habe oder welchen Reifegrad ich dort schon habe.
Mhm.
Ich finde aber vielleicht ein paar Aspekte ganz wichtig. Also ein Punkt ist für mich so, das Risikobewusstsein ganz klar zu schärfen. Heißt für mich jetzt Risikomanagement aufbauen. ist ganz klar gefordert. Cyberrisiken als Unternehmensrisiken verankern. Transparenz über kritische Prozesse und Systeme erstmal bekommen in meinem Unternehmen. Ja? Das würde ich so unter diesem Schlagwort Risikobewusstsein vielleicht mit verankern. Dann würde ich als zweites Thema, auch wenn es nicht direkt gefordert ist, also nicht direkt, dass ich sofort machen muss, ich würde aber, glaube ich, zu Beginn auf jeden Fall meine Geschäftsleitung schulen.
Ja.
Es gibt in NIS 2 eine verpflichtende Geschäftsleitungsschulung, weil Geschäftsleitung für, wie gesagt, das, die Cyberrisiken und die Maßnahmen dazu verantwortlich sind. Und dafür gibt es auch eine Schulung, die verankert ist, dass Geschäftsleitungen eine Schulung besuchen müssen, geschult werden müssen. Und das würde ich, glaube ich, sehr frühzeitig machen, weil das natürlich auch das ganze Risikobewusstsein, was ich vorhin gesagt habe, mit unterstützt und sicherlich auch die Umsetzung der Maßnahmen mit unterstützt, wenn ich das sauber in der Geschäftsführung im Top-Management auch verankert habe. Als dritten Aspekt würde ich, glaube ich, das ganze Thema Incident Response aufgreifen. Also Rollen, Abläufe, Kommunikation vorbereiten, Business Continuity Management, Business Continuity an sich betrachten. Ja, wie kann Notbetrieb aussehen? Was für Notfallpläne brauche ich? Wie dokumentiere ich das? Bin ich fähig, Forensik zu betreiben, wenn ich es denn dann muss? Also mich um das ganze Thema Incident Response kümmern, weil das, egal wie viele Maßnahmen ich ergreife, dieses Restrisiko wird halt immer bleiben. Und von daher ist das, glaube ich, eine sinnvolle Maßnahme, die einmal NIS 2 gefordert ist, gleichzeitig wo man Sicherheitsniveau auch erhöht.
Okay, Andreas, ich würde sagen, du hast meine Frage Quo vadis NIS 2 sehr akkurat beantwortet. Ich weiß jetzt, wo wir stehen und die Hörer und Hörerinnen wissen, was man auch als erstes angehen kann. Wer Lust hat, in das Thema nochmal tiefer einzutauchen, der kann sich ja gegebenenfalls nochmal die Aufzeichnung von einem Webinar anschauen, was jetzt nach dieser Aufnahme stattfindet, aber bereits stattgefunden hat, wenn diese Aufnahme erschienen ist, um das mal richtig zeitlich einzuordnen.
Also zu Gast der Professor Dennis Kenji Kipka, Mario Mosel und meine Person wird auch anwesend sein und wir werden zu dritt als Experten zu dem Thema NIS 2 Fragen unserer Kunden und Kundinnen beantworten und ja, weiter in das Thema reintauchen.
Das werden wir zur Verfügung stellen auf YouTube, da kann man dann gerne nochmal tiefer eintauchen, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit mit NIS 2 verbringen möchte. Das verlinken wir in den Shownotes. Mir bleibt erstmal zu sagen, vielen Dank Andreas, dass du dabei warst und gerne wieder.
Vielen Dank für die Einladung.
Euch alles Gute da draußen. Bis bald und ciao, ciao.
Das war das IT ist alles Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.